herzlich willkommen zum ersten Turn Again Podcast. Und ja, für den Auftakt habe ich euch ein richtig spannendes Thema mitgebracht, und zwar die Besteigung des Kilimanjaro. Ich glaube, das war die Tour, die mich in den letzten zwei Jahren eigentlich am meisten begeistert, ja, am meisten geflasht hat. Und die erste Frage ist sicherlich, wie bereitet man sich eigentlich auf so eine Tour vor? Und natürlich kann man physisch jede Menge machen. Ich war sehr viel wandern gewesen, bei uns in Südtirol, in Österreich, aber natürlich auch in der Schweiz, und war eigentlich zum damaligen Zeitpunkt wirklich sehr, sehr fit auch gewesen. Auf die Höhe in der Tat kann man sich kaum einstellen, denn mehr als 3000 Meter schafft man natürlich bei uns in den Alpen, zumindest auf einer Wanderroute, kaum. Und ich war aber mal in Bolivien und auch in Ecuador gewesen, auch schon mal auf einer Höhe von immerhin 5000 Metern. Und ich habe das eigentlich ganz gut weggesteckt. Von daher war ich frohen Mutes und dachte eigentlich, das könnte eigentlich funktionieren. Und habe mich dann für die kürzere 6-Tage-Variante über die Machame-Route entschieden, den Kilimanjaro zu besteigen. Und habe gedacht, naja, vielleicht dieses ganze Thema der Akklimatisierung, vielleicht kannst du das so ein bisschen abkürzen und gehst eigentlich direkt aufs Ganze. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn man so eine Tour startet, ist natürlich der Tour Operator. Ich habe im Internet viel recherchiert und bin dann auf Novi Travel gekommen, weil Novi Travel hat mir quasi angeboten, das Ganze sehr individuell zu machen. Das heißt, wir waren wirklich nur zu zweit gewesen in der ganzen Gruppe. Und das war für mich immens wichtig, denn ist man in einer größeren Gruppe, ist es natürlich abends am, es gibt gar kein Lagerfeuer, aber am virtuellen Lagerfeuer vielleicht ein Stück weit witziger. Auf der anderen Seite ist man natürlich immer nur so gut wie das schwächste Glied in der Gruppe. Wenn man selbst recht schnell unterwegs ist, glaube ich, stoppt das den Prozess schon ganz gut, sodass ich eigentlich froh war zu sagen, okay, wir sind eigentlich zu zweit und können halt hier auch unser Tempo wirklich gehen. Dann gilt es noch, das Visum zu beantragen in der Botschaft von Tansania. Die sitzt in Berlin. Guten Monat muss man dafür einplanen, Geld überweisen, den Reisepass hinschicken, und dann passt das Ganze, kommt es auch noch rechtzeitig an. Und dann ging es mit Qatar Airways über dem Teich sozusagen zum Kilimanjaro International Airport. Das klingt jetzt riesengroß, ist es aber in der Tat nicht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sobald man gelandet ist, schließen die eigentlich hinter einem den Flughafen dann auch direkt wieder ab. Naja, die Jungs von Novi Travel standen jedenfalls direkt schon vor der Tür, haben mich abgeholt und zur Outpost Lodge in Arusha gebracht. Die Outpost Lodge, der eine oder andere kennt es vielleicht noch, das ist das ehemalige Wohnhaus von Bernhard Jimek, ein sehr bekannter deutscher Tierfilmer, der viel Zeit hier unten in Tansania, vor allen Dingen in der Serengeti, verbracht hat. Er ist hier auch beerdigt, und das war, wie gesagt, sein altes Wohnhaus. Klingt jetzt wahnsinnig feudal, die Outpost Lodge, würde ich sagen, ist ein ordentliches 3-Sterne-Hotel. Nix, was in die Rubrik Fancy passen würde. Aber nach der Tour auf dem Kili, kann ich euch versprechen, werdet ihr das wirklich als Luxus ansehen, hier euch über die Dusche freuen und vor allen Dingen über den wirklich sensationellen Cheeseburger und ein eisgekühltes Serengeti-Lager. Aber wie gesagt, schmeckt auch vorher schon ganz gut. Am Abend war dann auch noch Samuel da von Novi Travel mit unserem Guide, dem Paul. Wir haben uns natürlich begrüßt, ein bisschen auf die Tour eingestellt, was sehr, sehr wichtig ist. Und unser Guide, der Paul, der ließ sich wirklich nicht davon abbringen, hat gesagt, naja, nix da, wir gehen jetzt auf euer Zimmer. Ich will sehen, welches Equipment ihr für diese Tour dabei habt. Ja, das heißt, er hat sich die Schlafsäcke zeigen lassen, die Isomatten, unsere Kleidung, wirklich alles durchgecheckt und auch geguckt. Ist es nicht einfach nur ein Schlafsack, sondern hält er auch so ein bisschen Kälte aus, denn da oben kann es schon kalt werden. Die Frage, hast du mindestens 3 Wasserflaschen dabei? Und ich bin so ein klassischer Nicht-Trinker. Ja, ich hatte natürlich irgendwie eine gerade mal dabei, und es war viel zu wenig. Da mussten wir unterwegs natürlich noch 2 weitere kaufen. Walking Sticks, auch nicht meins, aber gut, war dann kein Problem. Aber die Lampe ist halt auch wahnsinnig wichtig. Also brauchst du so eine Kopflampe. Hatte ich natürlich auch nicht. Ich hatte eine kleine Plastiktaschenlampe für 5 Euro mir organisiert, war auch noch ganz stolz drauf und hat natürlich nur gelacht und meinte, okay, müssen wir dich am Gipfeltag im Zweifelsfall zwischen uns alle nehmen. Hat mir das aber irgendwie durchgehen lassen. Das war quasi die Vorbereitung sozusagen, der letzte finale Check, und am nächsten Morgen geht es dann auch pünktlich um 8 Uhr los, ja, also wir werden abgeholt. Wir werden zum Machame Gate gebracht, das liegt auf 1800 Metern Höhe, also die ganze Fahrt dauert ungefähr nochmal 3 Stunden dahin, und ja, dann ist man eigentlich motiviert, will endlich losgehen, aber Pustekuchen. Am geht selber ist die Hölle los, ja, weil viele Touren starten natürlich von hier. Ist eine sehr beliebte Route, weil es die landschaftlich angeblich schönste ist. Und das ganze Gepäck wird da gewogen. Ja. Unser ganzes Team, man muss dazu sagen, wir zu zweit, und das Team bestand nochmal aus 11 weiteren Personen. Das ist wirklich unglaublich. Es sind 8 Träger, 2 Bergführer und ein Koch. Und die Träger, die Porter, wie sie hier genannt werden, die dürfen nicht mehr wie 20 Kilo auf dem Rücken tragen. Ganz, ganz wichtig. Und das Gepäck wird exakt gemessen. Ja, das ist halt eine gesetzliche Vorgabe hier unten in Tansania. Wenn man die Jungs und teilweise auch Mädels nachher dann allerdings auf der Piste sieht, dann glaubt man nicht, dass das wirklich nur 20 Kilo sind. Es sieht immer nach deutlich mehr aus und die sind wirklich richtig am Keuchen. Denn man ist ja selber schon mit dem kleinen Rucksack, das heißt die eigenen Habseligkeiten, so die privaten Sachen, ein paar Klamotten und was man sonst noch so mitnimmt, das muss man dann auch natürlich selber tragen. Naja, 12 Uhr geht's dann endlich los und ich war auch richtig heiß, auch irgendwie was zu machen, und heiß war es natürlich auch. Da unten ist es so schwülwarm, ja, und man geht eigentlich auf einem schönen Wanderweg. So startet die Tour durch einen tropischen Regenwald, also es sieht auch landschaftlich ganz, ganz toll aus. Und klar, ich war heiß, bin eh relativ schnell unterwegs und das Ziel war natürlich wirklich möglichst viele der Gruppen, die vor uns gestartet sind, dann noch irgendwie zu überholen. Tatsächlich am Ende haben wir alle überholt. Leider auch die eigenen Porter, also die eigenen Träger, und die fanden das gar nicht cool, weil deren Ziel ist es natürlich, oder deren Aufgabe auch, das Camp vorab aufzubauen. Das heißt, man kommt eigentlich an und dann steht schon alles. Und das ging in dem Fall nicht. Ich fand es gar nicht schlimm, habe mich auf den Stein gesetzt und habe den ersten Blick auf den Gipfel des Kilimanjaro genossen. Der war auch schon wunderbar zu sehen, also auch die mächtigen Gletscher. Und es ist tatsächlich faszinierend und schockierend dann aber auch zugleich, denn der sieht schon noch relativ weit weg aus, muss man sagen. Man selber ist jetzt schon auf knapp 3000 Metern Höhe, also ungefähr ja auf der Höhe des höchsten Bergs Deutschlands, der Zugspitze, 2980 Meter. Dann wird der Klappstuhl ausgepackt, es gibt Kaffee mit Popcorn und ja, man wird das allererste Mal in die Abendwäsche eingewiesen. Das besteht im Prinzip aus 2 Schüsseln lauwarmes Wasser. Die sind zum Zähne- und Gesichtputzen im Endeffekt da. Vergesst das mit dem Thema Haare waschen, geht hier oben eh nicht. Ich hatte auch noch irgendwie Trockenshampoo dabei, nie benutzt. Irgendwie spätestens ab Tag 2 vergisst man dieses ganze Thema Hygiene irgendwie. Und was das Schlimmste eigentlich ist, sind tatsächlich diese sanitären Anlagen. Man ist in so einem Camp, man schläft quasi in einem Zelt und sanitär ist das wirklich ganz, ganz übel. Und am Anfang drückt man sich wirklich noch davor, dann auf die Toiletten dann auch zu besuchen. Irgendwie spätestens ab Tag 3 erwischt es irgendwie jeden. Dann ist es dann irgendwie auch schon egal. Jedenfalls unser Koch, Top-Mann, startet mit Bananen-Kartoffel-Eintopf und zum Nachtisch gibt es Avocados. Es gibt immer einen heißen Tee. Also, dass es da oben Bier gibt, ist tatsächlich ein Gerücht, auch wenn man sich manchmal nach einer harten Etappe irgendwie nach einem eiskalten Bier fühlt. Das gibt's nicht. Das heißt, 6 Tage Detox bezieht sich natürlich auch aufs Internet. Klingt für viele, gerade für einen Blogger, natürlich komisch. Aber ich muss sagen, am Ende ist es echt perfekt. Man hat auch gar keine Lust mehr, irgendwie rumzusurfen. Unabdingbar ist allerdings der Gefährte Taschenlampe. Ich bin richtig stolz auf diese 5 € Investition. Denn wenn man nachts mal raus muss, man sieht wirklich gar nichts. Und überall sind natürlich Zeltstangen, Heringe. Also es schmeißt dich echt hin, wenn du da keine Lampe hast. Und irgendwie bin ich stolz. Der erste Tag ist geschafft. War jetzt auch nicht wahnsinnig anstrengend. Und auf der anderen Seite, man ist on track und fühlt sich richtig gut. Ja, wie die Nacht so war, fragt besser nicht. Mein Schlafsack ging nämlich schon bei +2 Grad in den wilden Streik und es war bitter, bitter kalt gewesen. Und wirklich alle Gliedmaßen abseits des Rumpfes sind wirklich so ein bisschen abgestorben. Ich war heilfroh, als um 6.30 Uhr ans Zelt gerüttelt wurde. Das ist quasi der morgendliche Weckdienst. Und man endlich raus kann, man wieder wandern kann, blickst auf den Kilimanjaro, der in den ersten Sonnenstrahlen zu sehen ist und alles glitzert in so einem Orangenlicht. Richtig toll. Nicht ganz so toll war dann allerdings der Topf Porridge, den dann unser Koch irgendwie ganz stolz uns auf den Tisch gestellt hat. Ich weiß nicht, was die Engländer daran finden. Ganz ehrlich, Porridge ist überhaupt nicht meins und war dann auch wahnsinnig schwierig zu vermitteln, dass das vielleicht jetzt nicht so toll ist. Und auf der anderen Seite, Koch hat sich direkt irgendwie wieder hingestellt, zauberte einen Omelette mit Würstel aus dem Hut und wir waren glücklich gewesen. Ja, vielleicht noch ein Wort zu unserem Guide. Der Paul ist jetzt schon zum 43. Mal insgesamt mit einer Gruppe auf dem Kilimanjaro. Also wirklich höchstes Vertrauen in diesen Mann und in seine Guidance. Und war auch ein sehr, sehr durchtrainierter Typ, sehr intelligent. Also habe das wirklich genossen, mit ihm abends im Zelt dann wirklich noch über Gott und die Welt, über Tansania, aber natürlich auch das Leben in Deutschland zu sprechen. Zack, 2 steht an und es stehen ungefähr so 900 Höhenmeter auf dem Plan. Es geht ein bisschen steiler zu, der Pfad ist insgesamt ein bisschen schmaler als am Eröffnungstag. Das macht es tatsächlich ein bisschen komplexer, die anderen Gruppen zu überholen. Und man läuft schon mal so ein Stück weit hinterher. Es lernt aber auch so ein bisschen Demut, es lernt ein bisschen langsamer zu laufen und sich so ein bisschen auch auf die Vegetation einzulassen. Und man sagt am Kili, alle 1000 Höhenmeter wechselt die eigentlich komplett. Ja, also starten tust du im Regen und Mischwald. Jetzt bist du eher bei Sträuchern und diesen blühenden Büschen, die hier Everlasting Flowers genannt werden. Der Blick im Hintergrund, wunderbar zu sehen, der Mount Meru, ist auch ein Vulkankegel, etwa 4.500 Meter, der von vielen Bergsteigern oder Bergwanderern, sagen wir mal, genutzt wird, um sich so ein bisschen an die Höhe hier oben dann auch zu gewöhnen. Das Shira Cave Camp, das ist die zweite Station sozusagen, erreicht man noch ungefähr 3 Stunden. Man ist eigentlich das Tagespensum erreicht, bis dann auf 3.750 Metern Höhe. Und das Ganze gleicht eigentlich eher so einer Moorlandschaft. Und wird das Wetter gerne diese Landschaft hier noch unterstreichen wollen, fängt es natürlich irgendwie an zu nieseln, ist auch so ein bisschen kalt. Irgendwie macht das Ganze hier oben gerade gar keinen Spaß und man kann gar nicht draußen sitzen, sondern man knallt sich eigentlich ins Zelt rein, macht den Schlafsack zu, versucht irgendwie ein bisschen zu schlafen, was es natürlich nicht besser macht, denn abends ist man tatsächlich auch relativ früh im Bett. Also ich schäle mich wieder raus, mache so den einen oder anderen kleinen Spaziergang, quatsch ein bisschen mit unseren Portern. Und was wirklich interessant ist, es sind gar nicht nur jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, arme Teufel, die auf diesen Job angewiesen sind und froh sind, dass sie die Sachen nach oben tragen können. Die gibt es natürlich auch zuhauf. Aber bei uns sind tatsächlich auch viele Studenten dabei, die genau das nämlich studieren, Tourismus und Fremdenführung. Und deren Ziel es ist, irgendwann selber mal der Guide zu sein, der Touristen letztendlich auf den Mount Kilimanjaro bringt. Und du musst anfangen, indem du selber Porter bist und das von der Pike auf lernst. Finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Ja, heute Abend gibt es Reis mit Fisch als Nachtisch, Pancakes, kein Einspruch und natürlich den obligatorischen Gute-Nacht-Tee. Und unser Team, wirklich Weltklasse, legt uns ein paar Baby-Bottles in die Schlafsäcke, quasi Wärmflaschen, die richtig heiß sind. Und damit hält man es immerhin bis 3 Uhr nachts aus. Ja? Und über so viel Schlaf kann man sich am Ende nur freuen. Die restlichen 3 Stunden, die döst man dann noch so ein bisschen dahin, bis ich eigentlich den Fehler mache. Aber den mache ich auch nur einmal. Ich mache mein Handy an, schaue in den Selfie-Modus und traue wirklich meinen Augen kaum. 75 über Nacht. Herzlichen Glückwunsch, sage ich nur. Also ich sehe irgendwie furchtbar aus. Die Augen sind angeschwollen durch die Höhe so ein bisschen, ja. Und die Falten wirken so, als wäre gerade nochmal so ein Jeep durchgekreuzt. Da hilft wahrscheinlich am Ende der Tour nur noch eine plastische Chirurgie. Jedenfalls ich so ein bisschen geschockt. Aber egal, der Kili strahlt mir wolkenfrei entgegen. Was willst du mehr? Ich bin wieder motiviert, denn heute geht es immerhin erstmal zum 4600 Meter hochgelegenen Lava Tower Camp. Das heißt, wir kämpfen uns nach oben. Lava Tower ist also eine tolle Felswand. Von daher gibt es auch schon eine erste Variante, die sich relativ schnell nach oben auf den Kilimanjaro durchzieht. Das ist aber eher was für Könner, sage ich mal. Und ich komme im Camp oben an. 4.6, ganz ehrlich, merkt man. Ja, leichtes Pochen im Hinterkopf. Und ich bin dann tatsächlich froh, dass es erstmal einen Lunch gibt und man sozusagen erstmal ein bisschen zur Ruhe kommt. Denn danach geht es weiter ins Barranco Camp und das Gemeine wirklich dabei ist, wenn man vorher wirklich nach oben gegangen ist, geht man jetzt tatsächlich wieder runter und alles das, was du vorher wirklich dir mühevoll erkämpft hast, die Höhenmeter, die baust du tatsächlich wieder komplett ab, denn das Barranco Camp liegt dann tatsächlich nicht mehr ganz so hoch. Es liegt in so einem oasenartigen Canyon. Sieht wirklich toll aus. Überall stehen diese Giant Zenetio Trees. Die habt ihr vielleicht auch schon im Internet gesehen. Eine ganz bestimmte, ja, das sieht fast so ein bisschen so eine Mischung aus Palme und Kaktus. Sind aber dann tatsächlich mehrere Meter hoch. Spektakulär. Wachsen nur auf einer Höhe von etwa 3.500 Metern. Und unser Camp liegt dann eigentlich direkt an der wirklich gigantischen Barranco Wall. Und diese Barranco Wall sieht auch im ersten Moment tatsächlich so aus, als würde man da gar nicht hochkommen. Doch unser Guide Paul sagt dann auch, das ist wirklich die einzige Klettereinlage in dieser ganzen Tour. Macht euch keinen Kopf, das schaffen wir schon. Im Nachhinein muss ich sagen, war ja dieser dritte Tag eigentlich so der schwierigste von allen. Ja, du bist irgendwie zwischen Start und Ziel und gefühlt frustriert es dich auch ein bisschen, dass du schläfst die ganze Zeit irgendwie so im Zelt, magst auch gar nicht die Sachen auspacken, es ist alles so irgendwie so eine gewisse Unordnung, die sanitären Einrichtungen sind irgendwie total verheerend. Hinzu kommt halt noch, dass du eigentlich, dein Tagesprogramm ist früh zu Ende, ja, also du wanderst 3 Stunden oder 4 Stunden, bist zwar irgendwie K.O., auf der anderen Seite ist noch viel zu viel vom Tag übrig. Und das macht dich, oder mich hat es in diesem Moment ein bisschen fertig gemacht. Aber egal. Der nächste Tag, auch da muss man durch und es geht die Wall hoch. Und ich muss tatsächlich sagen, macht euch keinen Kopf wegen den Kletterpartien. Das ist locker mit ein paar Griffen dann auch zu erledigen. Viel, viel schwieriger ist es teilweise wirklich, dass man immer wieder so ein bisschen Stop-and-Go-Verkehr an der Wand hat, weil die ganzen Porter natürlich vor einem sind, die Träger mit ihren schweren Lasten. Und es ist wirklich, es ist ja kein Weg in dem Sinne, sondern es ist eher so ein Kletterfahrt da hoch. Also man muss tatsächlich immer wieder warten. Aber egal, nach knapp einer Stunde ist das Thema durch. Man hat das Plateau der Wand erreicht und blickt wirklich aufs Karanga Valley runter. Sieht toll aus, selbst wenn es heute so ein bisschen wolkig ist. Aber das Ganze wird besser. Denn die Nebelschwaden gehen zur Seite und man blickt immer wieder schon auf den Gipfel des Kili, der leider gefühlt immer irgendwie noch kein Stück so richtig näher gekommen ist. Und ich schreie ihm auch da irgendwie schon fast entgegen, du Sau, und morgen knacken wir dich. Ja, und wie letztendlich zur Strafe schickt ihr mir dann nochmal so einen letzten Aufstiegshügel, bevor es dann wirklich ins 4670 Meter hohe Barafu Camp geht. Es wird auch als Base Camp bezeichnet, weil es so die letzte Station eigentlich ist, bevor man dann am nächsten Tag auf den Gipfel geht. Ich habe keine Lust mehr, mich zu waschen. Ich sage es ganz offen und ehrlich, kein Bock mehr drauf, umziehen, Rucksack auspacken, Internet. Das braucht wirklich kein Mensch mehr hier oben. Man ist einfach wirklich nur noch tot, will es dann auch tatsächlich hinter sich bringen. Und naja, man geht früh schlafen, schließlich wird die Nacht dann auch gegen 0.30 Uhr für beendet erklärt. Und ich bin erstmal völlig frustriert, weil es windet, es regnet gegen das Zelt, ja, es ist so ein leichter Nieselregen hier oben und ich denke mir, das gibt's doch gar nicht. Jetzt hatten wir eigentlich die ganze Zeit tolles Wetter und heute ist Gipfeltag und irgendwie zieht es jetzt hier mit Wolken durch, aber es hilft nichts, ja, man zieht sich an. Und mein Kleidungstipp wirklich für den Gipfeltag ist, zieht alles an, was ihr im Rucksack habt. Bei mir bedeutet das hier heute am Gipfeltag 2 lange Unterhosen, 2 Windbreaker, ein Thermoshirt, noch ein T-Shirt, 2 Hemden, ein Vlies, eine Lightbolt, Daunenjacke von Mammut. Und das alles nochmal eingewrappt, sozusagen eingepackt in eine Regenjacke. Und ich habe wirklich alles an und denke erst, okay, fühlt sich so wie so ein Marshmallow, ist das nicht alles viel zu warm? Ich kann euch nur sagen, am Ende ist es fast zu kalt, denn es ist wirklich eisig hier oben. Ja, und es ist tiefschwarze Nacht und man sieht eigentlich so gut wie nichts. Deswegen Stirnlampe super wichtig. Ich mit meinem 5-Euro-Leuchter war da so ein bisschen aufgeschmissen, sage ich mal. Vor allen Dingen, weil man natürlich dann die Hände irgendwie rausholen musste, trotz der Handschuhe. Und du siehst eigentlich keine Leute vor dir, sondern du siehst nur Leute über dir. Und zwar weit über dir. Es geht also eigentlich beständig im 45-Grad-Winkel nach oben. Denn heute sind es 1200, 1300 Höhenmeter, die gemacht werden wollen. Und zwar am Vormittag. Denn eigentlich ist die Idee, dass man ja gefühlt zum Sonnenaufgang dann oben am Kraterrand steht. Also am ersten Gipfel zumindest. Am Anfang geht's noch, ja. Ich denke mir, oh, schütze ich eigentlich ganz gut und gehst in so einem Zombie-Shuffle, also relativ langsam, Schritt für Schritt. Der Guide geht vor, in dem Fall macht es auch total Sinn, geht da hinterher. Lasst euch bloß nicht an die Spitze buxieren, damit ihr wirklich auch ein langsames Tempo angeht. Auf der anderen Seite, ich merke halt schnell, es kommen so die ersten zurück, die abgebrochen haben, die es einfach nicht geschafft haben. Und plötzlich falle ich immer wieder sozusagen in kleine Schlafeinheiten. Ja, ich bin eigentlich völlig weg, penne im Gehen ein, mir wird schwindelig und irgendwann lande ich tatsächlich auch auf allen Vieren und ich hänge da und ich denke mir, boah, warum machst du das eigentlich alles? Das ist eigentlich der totale Wahnsinn. Du gefährdest deine Gesundheit, brech das ab, mach Schluss, das ist es echt nicht wert. Und ich muss tatsächlich sagen, Hut ab vor meinen beiden Guides, dem Paul und auch dem Amos, die immer wieder auf mich einreden, bleib hart und sagen, hey, du bist doch eigentlich so fit und you're almost there, ja, die ganze Zeit eigentlich, du bist fast da. Das höre ich mir irgendwie noch dreimal an, dann frage ich den Amos, ich sage, ja, wo sind wir denn eigentlich? Und er sagt so, ja, ey, das war gerade die 5000er Höhenmarke gewesen. Und ich denke mir nur, oh Gott, 5000 Meter, das ist ja Wahnsinn. Das sind ja nochmal fast 1000, um wirklich nach ganz oben zu kommen. Also das haut mich eigentlich eher um. Aber nichtsdestotrotz, ich drücke mir hin und wieder eine Banane, einen Energy-Riegel rein. Ich versuche tatsächlich viel zu trinken und gehe wirklich Kehre um Kehre. Und Amos nimmt mir dann auch noch Gott sei Dank meinen Rucksack ab, weil das wiegt natürlich auch alles und die Luft hier oben ist brutal, brutal dünn. Und ich glaube, was mich dann am Ende wirklich gerettet hat, insofern, dass ich dann wirklich durchgegangen bin, war der Sonnenaufgang. Also in dem Moment, wo die Sonne aufgeht, schöpfst du Hoffnung und der Blick wird auch zum ersten Mal auf diese gewaltigen Gletscher da oben irgendwie freigelegt. Und das ist so ein besonderer Anblick, dass ich nur sagen kann, also das hat mich wirklich umgepustet, weil man kennt Gletscher, man kennt sie eigentlich aus einer Umgebung, es sind meistens Berge, schneebedeckte Berge auch irgendwie darum herum. Das ist hier oben tatsächlich anders. Die wachsen eigentlich fast aus dem Lavagrund, aus dem tiefschwarzen Lavagrund, geht plötzlich so eine Eiswand nach oben. Und man sollte sie sich wirklich noch anschauen, solange sie wirklich noch da sind. Durch den Klimawandel wird der Spaß sicherlich irgendwann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten dann auch vorbei sein. Also ich kann euch nur empfehlen, geht da noch hoch, es ist wirklich ganz, ganz besonders und irgendwann stehe ich dann tatsächlich am Stellar Point, das ist so der erste Gipfel auf 5756 Metern und mit Tränen in den Augen falle ich eigentlich meinen beiden Guides, Paul und Amos, in die Arme. Ich bedanke mich und ich bin einfach nur wirklich demütig dankbar, dass die beiden mich da wirklich hochgetreten haben, so muss man es wirklich sagen und bin total begeistert, schaue in diesen überzuckerten Vulkankrater runter, also vom Schnee leicht überzuckerten Krater. Das sieht spektakulär aus da oben. Und Paul meint dann einfach nur trocken zu mir, ja, also der eigentliche Gipfel ja ist ja der Uhuru Peak, ja, und dafür müsstest du allerdings nochmal um den halben Krater hier wirklich wandern. Oh, eine schwere Entscheidung, ganz ehrlich, weil eigentlich bin ich tot. Auf der anderen Seite habe ich auch keinen Bock mehr nachher unten anzuhören von irgendwelchen Freunden daheim. Naja, eigentlich warst du ja gar nicht oben gewesen. Also es hilft nichts und ich kann es auch nur empfehlen, es ist noch eine gute halbe Stunde, aber dann seid ihr am eigentlichen Gipfel und ihr kommt auf dem Weg noch wirklich an ganz spektakulären Spots auch zum Fotografieren vorbei. Quält euch dahin. Der Moment selber ist dann unglaublich kurz. Ja, man ist dann wirklich auf diesen 5895 Metern, man steht an diesem Schild. Man macht natürlich ganz klar das Alibi-Foto mit den Guides, das gehört auch irgendwo mit dazu. Aber die Jungs halten einen natürlich an, wirklich dann möglichst schnell auch wieder umzukehren, möglichst schnell diese für den Normalmenschen hohe Höhe, extreme Höhe auch zu verlassen. Und nach etwa 8,5 Stunden ist dann auch dieser ganze Spaß vorbei und ich marschiere wie so ein Feldherr ins Camp ein und das ganze Team steht da um mich herum mit Glückwünschen, mit Handshakes und es ist ein tolles Gefühl, ganz ehrlich. Also man fühlt sich in dem Moment tatsächlich mal wie ein Held, der etwas Besonderes geschafft hat. Und fürs Team, klar, auch für die Guides ist es natürlich unglaublich wichtig. Wenn du nur zwei Leute in deiner Truppe hast, dann willst du auch, dass die oben gewesen sind und ein tolles Erlebnis hatten. Ja, und das hatten wir. Und Paul gönnt mir dann auch eine Stunde extra Schlaf. Das heißt, man kann kurz ins Zelt gehen. Man legt sich hin, versucht so ein bisschen einzudösen. Denn tatsächlich stehen am gleichen Tag nochmal 1500 Höhenmeter an, die abgebaut werden wollen. Das heißt, man läuft an diesem Tag wirklich 14 Stunden Und eigentlich möchte man dann wirklich im Hotel auch schon landen. Man möchte irgendwie die Dusche anstellen, man möchte ein kühles Bier trinken, aber Pustekuchen. Es geht nochmal in ein Camp sozusagen, weil man kommt tatsächlich nicht die ganze Strecke runter. Und dann ist es allerdings am nächsten Tag tatsächlich vorbei. Gegen Mittags wird man mit dem Jeep dann auch am Achame Gate wieder abgeholt. Und die sechstägige Tour ist tatsächlich zu Ende. Man wird nach Arusha gefahren. Wie gesagt, man landet im besagten Hotel und sieht plötzlich alles mit anderen Augen. Aus 3 werden 5 Sterne und die Dusche ist dann wirklich auch der Wahnsinn vom Cheeseburger ganz zu schweigen. Ja, die Frage natürlich, lohnt sich der ganze Spaß? Ich muss sagen, ich möchte keine Minute, keine Sekunde davon missen. Ich glaube, es war eines der Erlebnisse, über das ich am meisten referiert habe und dem ich in gewisser Weise noch immer nachhänge. Ob ich es nochmal machen würde, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, vielleicht nicht unbedingt. Es ist schon anstrengender, als ich, der wirklich relativ fit ist, es mir vorgestellt habe. Landschaftlich ist es ein Traum. Nehmt die Mashama-Route, das ist wirklich, jeden Tag seht ihr etwas anderes und es sieht immer wieder anders aus. Unglaublich wichtig, aber das habe ich schon gesagt, ist der Tour Operator. Kann ich nur wie Travel nur wärmstens empfehlen. Und wenn ihr den Kontakt braucht, kontaktiert mich, kann ich gerne darstellen. Macht eine Privattour, denn dann könnt ihr euren Rhythmus gehen. Ihr braucht auf niemanden Rücksicht nehmen. Was sicherlich noch wichtig ist, das Thema Trinkgeld. Das heißt, eure Träger, eure Guides sind wirklich auf das Trinkgeld angewiesen. Und das wird in US-Dollar ausbezahlt. Also man muss ungefähr planen für eine Tour jetzt mit 2 Leuten um die 700 US-Dollar. Und die habe ich natürlich auch vorher hier bei der Bank abgeholt. Die hatte ich die ganze Zeit dabei. Da oben passiert aber nichts. Es geht am Ende jedem so. Und die werden dann sozusagen dem Guide in die Hand gedrückt. Und dann freuen die sich natürlich auch wahnsinnig darüber. Also wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Es war ein ganz, ganz besonderer Moment. Die Tour gibt es auch nochmal nachzulesen, natürlich wie immer auf www.turnagain.de. Und wenn ihr Fragen zu Tour oder zu Novi Travel habt, könnt ihr mir gerne auch eine Privatnachricht schreiben. Dann bis zum nächsten Mal hier wieder beim Podcast. Danke fürs Zuhören.